der Welt gibt es nur trügerisches himmlisches Glück, aber kein greifbares Glück. Also nur trügerische Freuden, aber keine greifbaren Freuden. Und aus diesem Grund sollte sich der Erleuchtete nur um das Mindestmaß der zum Leben notwendigen Dinge bemühen, während er sich in der Welt der Namen aufhält. Er sollte Kraft seiner Intelligenz gefestigt sein und niemals nach unerwünschten Dingen trachten, da er die Fähigkeit besitzt, praktisch zu erkennen, dass solche Bemühungen nur schwere Arbeit für nichts sind. Erläuterung. Der Bhagavad-Dhamma oder der Kult des Srimad Bhagavatam unterscheidet sich klar vom Pfad fruchtbringenden Tuns, der in den Augen der Gottgeweihten nur Zeitverschwendung ist. Das gesamte Universum oder vielmehr in diesem Fall die gesamte materielle Existenz besteht als Jagat nur damit die Lebewesen Pläne entwerfen können, um so ihre eigene Stellung bequem und sicher zu machen, obwohl jeder sehen kann, dass dieses Dasein weder angenehm noch sicher ist und auch auf keiner Stufe der Entwicklung jemals angenehm oder sicher werden kann. Diejenigen, die vom trügerischen Fortschritt der materiellen Zivilisation betört sind und damit einem Trugbild nachfolgen, sind zweifellos irre. Hare Krishna. Die gesamte materielle Schöpfung ist nur eine Spielerei von Namen. Ja, sie ist nichts anderes als eine verwirrende Schöpfung aus Materie, wie Erde, Wasser und Feuer, Gebäuden, Möbeln, Autos, Wohnhäusern, Mühlen, Fabriken, Industrien, Frieden und Krieg. Also eine verwirrende Vielzahl oder Spielerei von Namen. Und selbst die höchste Vollkommenheit der materiellen Wissenschaft, nämlich die Atomenergie und Elektronik, sind nur verwirrende Namen materieller Elemente, mit denen sie begleitenden Reaktionen der drei Erscheinungsweisen der Natur. Weil der Geweihte des Herrn sie vollkommen durchschaut, liegt ihm nichts daran, unerwünschte Dinge für eine Situation zu schaffen, die keinen Bezug zur Realität hat, sondern lediglich aus Namen besteht, die so bedeutungslos sind wie das Geplätscher von Meereswellen. Große Könige, Führer und Soldaten kämpfen miteinander, um ihre Namen in die Geschichte eingehen zu lassen. Doch schon nach kurzer Zeit vergisst man sie und sie machen einer neuen Geschichtsepoche Platz. Der Gottgeweihte indes erkennt, wie sehr Geschichte und historische Persönlichkeiten sinnlose Erzeugnisse der unsteten Zeit sind. Die fruchtbringenden Arbeiter streben danach, mit Frauen, Reichtum und weltlicher Bewunderung ihr Glück zu machen. Doch denjenigen, die in der vollkommenen Wirklichkeit verankert sind, interessieren sich nicht im geringsten für solche falschen Dinge. Für sie ist all das nur Zeitverschwendung. Jede Sekunde des menschlichen Lebens ist wichtig. Und deshalb sollte sich ein erleuchteter Mensch sehr bemühen, seine Zeit mit größter Umsicht zu nutzen. Eine einzige Sekunde des menschlichen Lebens, die mit der vergeblichen Suche nach Glück in der materiellen Welt vergeudet wurde, kann niemals ersetzt werden, nicht einmal mit Millionen von Goldmünzen. Deshalb wird der Transzendentalist, der aus den Klauen Mayas oder dem Leben in der Illusion befreit werden will, ermahnt, sich nicht von den Äußerlichkeiten der fruchtbringenden Arbeiter betören zu lassen. Das menschliche Leben ist nicht für Sinnenbefriedigung bestimmt, sondern für Selbsterkenntnis. Das Srimad Bhagavatam belehrt uns von Anfang bis Ende ausschließlich über dieses Thema. Das menschliche Leben ist einzig und allein für Selbsterkenntnis bestimmt. Eine Zivilisation, die sich diese höchste Vollkommenheit zum Ziel gesetzt hat. Verschwendet keine Kraft und Zeit mit der Erzeugnis unerwünschter Dinge. Solch eine vollkommene Zivilisation bildet die Menschen darin aus, nur das anzunehmen, was unbedingt zum Leben notwendig ist. Oder mit anderen Worten, nach dem Grundsatz zu handeln, das Beste aus einem schlechten Geschäft zu machen. Mit dem schlechten Geschäft sind unser Körper und unser Leben gemeint, denn das Lebewesen ist eigentlich spirituelle Seele und daher ist spiritueller Fortschritt des Lebewesens unbedingt notwendig. Das menschliche Leben ist dafür bestimmt, diese wichtige Tatsache zu erkennen und man sollte dementsprechend handeln, indem man nur so viele Dinge annimmt, wie zum Leben notwendig sind. Und mehr von Gottes Gaben abhängt, ohne die menschliche Energie für etwas anderes zu verschwenden, wie zum Beispiel die Gier nach materiellem Genuss. Eine Zivilisation, die nach materialistischem Fortschritt strebt, ist eine Zivilisation der Dämonen, die schließlich in Kriegen und Hungersnöten endet. Der Transzendentalist wird hier ausdrücklich ermahnt, standhaften Geistes zu sein, sodass er selbst dann, wenn es ihm schwerfällt, ein einfaches Leben und hohes Denken aufrechtzuerhalten, nicht im geringsten in seiner festen Entschlossenheit nachgibt. Für einen Transzendentalisten ist es selbstmörderisch, mit Menschen, denen es nur um die Befriedigung ihrer Sinne geht, engen Umgang zu haben. Denn so wird er sich um den eigentlichen Gewinn im Leben bringen. Shukadev Goswami kam zu Parikshit Maharaj, als dieser die Notwendigkeit für eine solche Begegnung spürte. Es ist die Pflicht eines Transzendentalisten, Menschen zu helfen, die wirkliche Erlösung suchen und sie bei ihrer Bemühung zu unterstützen. Man mag zur Kenntnis nehmen, dass Shukadev Goswami Maharaj Parikshit niemals begegnete, während dieser als großer König herrschte. In welchem Geist ein Transzendentalist handeln sollte, wird im nächsten Shloka erklärt. Toll. Oh, das interessiert mich jetzt aber echt. Also, ich darf mal ganz kurz nach vorne schielen für die kommenden Attraktionen. Also welchen Geist sollte man handeln? Wenn es genügend Erdflächen gibt, um darauf zu liegen, wozu braucht man dann Liegen und Betten? Wenn man seine Arme benutzen kann, wozu braucht man dann ein Kopfkissen? Stimmt eigentlich. Wenn man seine Handflächen benutzen kann, wozu braucht man dann viele Gerätschaften? Wenn es genügend Baumrinde gibt, um sich damit zu bedecken, wozu sind dann Kleider notwendig? Das Kunja Vihari, morgen solltest du einmal in einem Baumrinden-Outfit kommen. Das geht natürlich in Indien, wo es nicht so kalt ist. Ne? Ein Baumrinden-Outfit, auch eigentlich was Interessantes von der Art. Ne? Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nithi Namine Namaste Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paskatyale Sadarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. Ich glaube, die Aussage dieses Verses ist sehr eindeutig und von den meisten von uns bildet diese Aussage eine Lebensgrundlage, die wir angenommen haben in unserem Leben. Es ist einfach die Erkenntnis, dass die Dinge dieser Welt nicht von Wert sind für die spirituelle Seele und man sich deswegen nicht mit Parishrama, heißt großer Bemühung, um diese wertlosen Dinge bemühen sollte. Nicht? Und das Prabhupada hat ja eine Formel gebildet für die Hare Krishna Devotees. Einfach leben. Wir brauchen uns also nicht zu verstricken und so vielen Dingen mit harter Arbeit nachgehen, wie also unsere auf Luxus ausgerichtete materielle Gesellschaft. Einfach leben, aber dann ein reiches inneres Leben haben, hochdenken. Das ist die Idee dieses Schlokas und ich glaube, wir alle leben relativ einfach. Und wie das mit unserem reichen Spirit inneren Leben ist, ja, das ist bestimmt eine persönliche Frage, die sich von Person zu Person unterscheidet. Als Chaitanya Mahaprabhu Advaita Acharya besuchen wollte in Shantipur, ging er einmal zu einem verheirateten Sannyasi. Wo ich denke, was ist das, ein verheirateter Sannyasi? Es gibt in Indien eine Art von Tantra, ich würde mal Sexualmagie dazu sagen, die wo die Sannyasis sich ebenfalls mit einer Frau oder sogar mit mehreren Frauen umgeben. Und der Chaitanya Mahaprabhu ging an diesem Menschen vorbei und der war sehr, sehr beeindruckt von Mahaprabhus Schönheit. Mahaprabhu sah ja so schön aus, dass die Halbgötter, die von oben auf die Erde schauten, da dachten, die Erde sind die himmlischen Planeten und wir leben wahrscheinlich auf der Erde, denn nur im Himmel kann es eine solche Schönheit geben wie die von Chaitanya Mahaprabhu. Die waren also regelrecht verwirrt, wo sind wir denn hier? So, auch dieser Sannyasi bat Chaitanya Mahaprabhu, bitte komm und halte dich bei mir auf. Und so nahm Chaitanya Mahaprabhu und Nityananda sich kurz die Zeit, bei diesem Sannyasi einzukehren. Und der Sannyasi segnete dann aus seiner Sicht Chaitanya Mahaprabhu und sagte, mögest du ein langes Leben haben mit recht viel materiellem Reichtum und guten Beziehungen zu Frauen. Chaitanya Mahaprabhu sagte daraufhin, so sollte ein Sannyasi eigentlich nicht Menschen segnen. Die gute Segnung, die ein Sannyasi für einen Menschen ausspricht, sollte sein, mögest du die Barmherzigkeit von Krishna bekommen. Daraufhin sagte der Sannyasi, was, du bist mit meinen Segnungen nicht einverstanden? Was ist mit dir los? Oh ja, es heißt im Kali-Yoga, tun unwissende Kinder, die weisen Sannyasis belehren. Daraufhin sagte Chaitanya Mahaprabhu, bitte denk einmal dran, all die materiellen Dinge, die wir hier in dieser Welt ansammeln können, werden uns der Seele schrecklich wenig nützen. Alles, was wir hier haben, Familien, Reichtümer und so weiter, werden wir im Augenblick unseres Todes bei Yamaraj abgeben. Werden wir nicht mitnehmen können. Und weißt du nicht, dass so und so Glück und Leid entsprechend des Karmas kommen? Schau dir doch nur an, wie Leute fieberkrank werden. Man tut alles mit den medizinischen Hilfsmitteln, die man hat, um Fieber zu vermeiden. Leute werden aber trotzdem fieberkrank. Warum? Weil es ihr Karma ist. Glück und Leid kommt aufgrund des Karmas. Deswegen möchte ich dich wirklich ermutigen, du solltest nur nach dem trachten, was wirklich begehrenswert ist, nämlich hingebungsvolles Dienen zu Krishna. Der Sannyasi, dieser sogenannte Sannyasi, rief da irgendwas in sein Haus, in sein Haus herein, woraufhin seine Frau herauskam. Und er richtete sich schrecklich auf und sagte, was predigst du hier zu mir? Frauen, Geld und Reichtum sind die Dinge, um die es geht. Aber seine Frau sah sofort, dass hier Nityananda gegenwärtig war, Chaitanya, und sagte, hör jetzt auf, zu denen so unwissend zu predigen. Du weißt nicht, du bist ein armseliger Tantriker, ein Sexualmagier. Du weißt nichts von den spirituellen Dingen. So, hier in diesem Vers heißt es auch ganz im Sinne Chaitanya Mahaprabhus, dass wir uns um das Mindestmaß der zum Leben notwendigen Dinge bemühen sollten, während wir uns noch in der Welt der Namen aufhalten. Ich möchte euch jetzt einmal fragen, was seht ihr als euer Mindestmaß der zum Leben notwendigen Dinge an? Was braucht man wirklich in dieser Welt? Das ist eine etwas komplizierte und diffizile Frage. Was brauche ich wirklich in dieser Welt? Wärme. Also gut, du sagst Wärme. Ja, bitte. Wir brauchen eine Wärme. Das ist also die erste Sache. Ist ein Bedürfnis. Du hast uns da sehr gleich auf die richtige Spur gebracht. Ja, wenn es zu kalt ist, dann friert das Gehirn ein und dann hört alles auf. Was brauchen wir?
Ich denke, das ist auch abhängig davon, in welchem Ashram man lebt.
Es ist abhängig davon, in welchem Ashram wir leben. Als Grihastas haben wir andere Bedürfnisse. Wenn wir Kinder haben zum Beispiel, dann brauchen wir wesentlich mehr Platz. Dann brauchen wir auch Geld, um in eine ansprechende Erziehung und Bildung zukommen zu lassen. Und all die vielen kleinen Dinge, die ein junger Mensch beim Aufwachsen braucht. Ja, das sagt Bhaktivinoda Thakur auch. Also es ist schon mal von Ashram zu Ashram verschieden. Was könnt ihr so für euer Leben als Bedürfnisse ansehen, die wirklich da sein müssen im Leben? Was
zu essen.
Was zu essen? Fangen wir mal ganz grundlegend an. Sollte es gesund sein oder ist egal was? Oder? Prasadam? Ja, wenn man alt wird, achtet man darauf, dass man so merkt, vielleicht all die alten Hare Krishnas haben ihre Spezialdiäten. Ne? Ja, also irgendwann müssen wir auch, zuerst, wenn man jung ist, einfach nur Prasadam, grundsätzlich, und dann später schaut man mal ein bisschen, dass man zu Krishna gesunde Dinge.
denke zur Zeit darüber nach, ob man jegliche amtliche Ausweisdokumente benötigt. Das fehlt mir nicht.
Ja, also hier ist eine Frage, brauche ich gültige, einen gültigen Passport? Ja, und solche Sachen. Ja. Luft und Wasser brauche ich. Sehr gut. Das sind Bedürfnisse. Gute Beziehung zu anderen Mitmenschen. Warum ist das nötig?
Ich glaube, das ist für die psychische Gesundheit.
Für die psychische Gesundheit. Was brauche ich?
Liebe
brauche ich. Das ist ein bisschen in dem, glaube ich, was du sagtest. Ja. Man hat da Forschung gemacht, dass ein Mensch, der Mensch ist wirklich auf mitmenschliche Liebe angewiesen. Es ist ein richtiges Bedürfnis. Wenn er das nicht hat, dann entwickelt sich in seiner Psychologie irgendwelche Dinge, die sehr schwierig sind fürs weitere Vorankommen. Der normale Mensch braucht das. Ja?
Platz zu nehmen oder überhaupt einen Platz für sich selbst und auch eine gute Atmosphäre, also am besten eine sattliche Atmosphäre.
Ein Platz zum Leben und dann eine Atmosphäre sattlicher Art am besten, tugendhaft, inspirierend.
Eine Betätigung.
Eine Betätigung ist auch wichtig. Ja, man kann hier immer so sitzen. Das ist bestimmt interessant. Bhaktivinoda Thakur spricht von drei großen Kategorien der Bedürfnisse und ich möchte heute über eine sprechen. Er spricht von physischen Bedürfnissen, die der Mensch hat, von emotionalen oder geistigen Bedürfnissen. Ihr hattet über Liebe oder gute mitmenschliche Beziehungen gesprochen. Und sozialen Bedürfnisse. Wir sind alle eingebunden in eine Art von Gesellschaft. Auch wir hier zum Beispiel sind in einer Tempelgemeinschaft oder in einer erweiterten Gemeinschaft der Congregation. Sagen wir, der Gemeinde, der Tempelgemeinde, könnte man sagen. Und er spricht letztendlich von einem vierten Bedürfnis, das sind spirituelle Bedürfnisse. Ich möchte nun einmal einen interessanten Herangehensweg an diese Bedürfnisse machen, der euch bestimmt erst einmal erstaunen wird und zweitens dann sehr zum Nachdenken bringen wird. Das ist immer die Aufgabe oder der Wunsch von Predigern, wenn die irgendwo hinkommen, dann wollen die die Menschen versuchen zum Nachdenken zu bewegen über ihr Leben, weil das in jedem Fall sehr gesund ist. Die vedische Gesellschaft spricht davon, wie all diese Lebensnotwendigkeiten, die wir haben, durch ein ganz interessantes Faktum uns gegeben werden können. Also wie wir zu unseren körperlichen, emotionalen, gesellschaftlichen oder sozialen und auch spirituellen Bedürfnissen am schnellsten kommen. Nämlich durch etwas, was in unserer westlichen Gesellschaft absolut nicht bekannt ist. Deswegen wird es euch zunächst einmal total wundern, was ihr jetzt hört. Die vedische Gesellschaft sagt, dass man durch Segnungen, Blessings in Englisch, die Bedürfnisse des Lebens erreichen kann. Im 17. Kapitel der Bhagavad Gita spricht Sri Krishna darüber, dass wir Segnungen dann in unserem Leben erfahren können, wenn wir anderen Lebewesen mit Respekt begegnen, mit Achtung. auch etwas, was in der westlichen Gesellschaft nicht sehr vertreten ist. Die Logik ist so, wenn Wasser fließt, fließt Wasser immer von oben nach unten, niemals von unten nach oben. So kommen auch die Segnungen, die wir brauchen für unser Leben, nur dann zustande oder kommen nur dann zu uns, wenn wir eine untergeordnete, demütige Haltung einnehmen, aus der heraus wir Achtung und Respekt anderen gegenüberbringen. Es ist nicht einfach für uns, diese Achtung und Respekt anderen gegenüberzubringen, und deswegen spricht die Bhagavad Gita vom Respekt als eine Art Entsagung des Körpers. Krishna sagt, die Entsagung des Körpers ist es, Respekt Gott darzubringen, den Demigods, den also Halbgöttern, den Brahmanas, dem spirituellen Meistern und selbst übergeordneten oder höherstehenden wie dem Vater und der Mutter. Das ist eine Entsagung. Entsagung heißt, das tut man zunächst einmal nicht gerne, aber wenn man das tut, dann kommen halt höhere Ergebnisse zustande. Nicht so? Im 17. Kapitel der Gita sagt Krishna, dass dieser Respekt nötig ist. Und warum ist er nötig? Weil wenn man von all diesen betreffenden Personen Segnung bekommen kann, und wenn man Segnung von ihnen bekommen kann, geht es im Leben sehr, sehr einfach voran. Ich möchte jetzt in der Folge, aber unbedingt auf die Uhr gucken, sonst verliere ich mich hier. Ich habe eine Uhr, keine Sorge. Ein bisschen über einige dieser Persönlichkeiten sprechen, um das Prinzip der Segnung von ihnen anzusprechen und anzusprechen, wie sehr wir davon Nutzen bekommen können. Ich möchte aber zunächst einmal allgemein etwas da zum Thema Segnung sprechen, die wir immer dann bekommen, wenn wir eine respektvolle Haltung einnehmen. Ich möchte euch gerne jetzt entführen zum Schlachtfeld von Kurukshetra. Die Schlacht läuft noch nicht, hat noch nicht angefangen, aber die Schlachtreihen sind bereits zu der größten kriegerischen Auseinandersetzung, die jemals stattgefunden hat, aufgereiht. Es ist eine unglaublich gespannte Atmosphäre in der Luft. Die Soldaten wissen, dass die meisten von ihnen kämpfend, weil sie ihr Dharma erfüllen, die himmlischen Planeten erreichen werden. Sie wissen, der Körpertod ist also nur gerade von einer Stunde von mir vielleicht entfernt. Dann werde ich aller Wahrscheinlichkeit nach, indem ich mein Dharma tue, weitergehen. Es ist eine unglaubliche, du könntest, die Atmosphäre war unglaublich geballt und aufgeregt. Die Kommandanten gaben ihren Abteilungen die letzten Anordnungen, wie sie sich aufstellen sollten. Alle standen da in hochbewaffnet. Tat noch einmal sehen, dass alles saß, die Panzer saßen und so weiter. Wir schauten auf die andere Seite und fieberten dem Kampf entgegen. Sie hatten in dem Sinne keine Angst, sondern sie waren Kshatriyas, sie wollten ihr Dharma ausfüllen. Sie waren froh, dass sie diese Gelegenheit hatten. Die Bhagavad Gita war gesprochen worden. Arjuna war auch bereit. Und dann geschah es. Jeder wartete auf den Klang der Muschelhörner von Yudhishthira und Duryodhana, aber etwas anderes geschah. Judisch, um den Kampf anzusagen, blies man in die Muschelhörner. Judhishthira Hare Krishna. Gott ist jetzt. Sehr schön. Judhishthira, von dem also erwartet wurde, das Signal zum Kampf zu geben, tat genau das Gegenteil. Er zog sich die Rüstung aus, legte sie nieder. Bhima dachte, was ist jetzt los? 13 Jahre haben wir nur auf diesen Augenblick gewartet. Und jetzt will er aufhören zu kämpfen und wieder nochmal so eine Friedensbemühung machen. Er weinte heiße Tränen der Enttäuschung. Judhishthira ging waffenlos zwischen den beiden Heeren zur anderen Seite. Bhima wusste, mein älterer Bruder, mein Dharma ist es, ihm zu folgen, und ging jetzt hinter Judhishthira her. Arjuna konnte überhaupt nichts mehr verstehen und schloss sich auch diesem Zug an. Und sie ging dann über das Schlachtfeld. Judhishthira ging hin zu Bhima, seinem Höhergestellten, und sagte, Großvater. Bhima wunderte sich, ja, Enkel. Dann verneigte sich Judhishthira und kam hoch und sagte, Großvater, gib uns die Segnung, dass wir mit dir kämpfen können. Bhima sagte, super, ja, du kriegst die Segnung. Gib uns aber auch die Segnung, dass wir dich besiegen können. Kein Problem, sagte Bhima. Gerne. Ich kämpfe so und so auf der falschen Seite. Und dann sagte Judhishthira, du weißt, wir kämpfen um des Dharmas willen. Großvater, gib mir die Segnung, dass wir dich erschlagen können. So sei es dann, sagte Großvater Bhishma und gab die Segnung. Und dann sagt er, wenn du nicht gekommen wärest und um die Segnung gebeten hättest, dann hättet ihr in dem Kampf unterlegen. Ich wäre über die ganze Armee und hätte sie niedergewalzt, alleine. Aber du hast meine Segnung. Dann ging Judhishthira weiter zu Dronacharya, seinem Martial Arts Guru. Sagte Dronacharya, wir sind auf diesem Feld zusammengeführt worden, um unsere Pflicht als Kshatriya zu tun. Bitte gebe uns die Segnung, dass wir mit dir kämpfen dürfen. Dronacharya lachte vor Freude und sagte, volle Segnung. Und gebe uns die Segnung, dass wir dich besiegen dürfen. Dronacharya sagte, ich habe noch nie jemals besiegt. Aber jetzt, wo du mich gefragt hast, weiß ich, dass das Dharma es will. Ihr möget mich besiegen. Und dann ging Judhishthira zurück. Bhishma konnte wieder vernünftig atmen. Zog sich die Rüstung an und dann ging ein anderes Kapitel los, die Schlacht von Kurukshetra, die durch die Segnung von Bhishma, Großvater Bhishma und Dronacharya erfolgreich für die Pandavas ausging und auch erfolgreich für das Dharma. So wichtig sind Segnungen. Segnung ist eine Kraft, durch die man Dinge erledigen kann. Wir im Westen denken immer, es ist unsere Intelligenz, die nötig ist. der richtige Ort, das Kapital, was ich einsetzen kann in meinen Bemühungen, meine Expertise, die ich habe, die Kraft meiner Sinne. Aber in der spirituellen Philosophie lernen wir es, dass ganz andere Faktoren für den Erfolg wichtig sind. Zum Beispiel die Segnung der Überseele, Gott im Herzen, die Segnung Gottes im Herzen. Ich möchte euch als Devotees einmal das versuchen klar zu machen mit einer ganz einfachen Frage. Kann irgendjemand in diesem Raum sagen, ob die Lebenszukunft in dir hineinsteuert? Ich meine jetzt die ganz persönliche, eigene, private Lebenssituation. Eine gute sein wird, eine mittelgute sein wird, eine Situation, die sehr schwierig ist. Ich glaube, kein einziger kann Prognosen über seine Zukunft sagen. In der Vedenakademie beschäftigen wir uns viel mit verschiedenen Upaveda-Themen, und es geht auch darum Astrologie, und da gibt es eine Sache, dass man für spirituelle Menschen letztendlich keine Predictive Astrology machen kann. Predictive heißt Voraussagende. Natürlich sind einige Dinge, kann man sehen, zum Beispiel wird der besonders gesund sein oder nicht. So ein paar kleine Sachen kann man herausfinden, aber man kann niemals den Lebensverlauf, den Lebensweg konkret vorhersagen, weil es eben anders kommt als normale Menschen. Ich glaube, dass für uns ist es klar, dass keiner von uns, auch mit seinen besten Planungen, selbst mit der Astrologie nicht, voraussagen kann, wo er in 20 Jahren ist. Also wo meine ich, auf welcher Lebensstation er ist. Wir beobachten andere um uns herum und sehen Dinge, die uns in Erstaunen versetzen. Wir sehen zum Beispiel, gestern habe ich gepredigt zu jemandem, der also als die beste Ehe der Welt galt, und diese Menschen leben jetzt voneinander getrennt, und das ist eine sehr, sehr schwierige und schmerzliche Erfahrung für beide. Das hat man nie voraussagen können, vorausdenken können. Inzwischen, glaube ich, weiß jeder von uns auch, anhand der Dinge, die eben eingetroffen sind, mit denen man nie gerechnet hätte, dass diese Dinge, dass man einfach das nicht voraussagen kann, sein Leben. Das Einzige, was uns hilft in dieser Unsicherheit des Lebens, ich meine nicht Unsicherheit des Lebens, sondern der Unsicherheit unserer Zukunft, so will ich mal sagen, ist eigentlich die Segnungen des Herrn. Wenn die Segnungen da sind für uns, die Segnung der großen Seelen, dann können wir gut durch unser Leben hindurchkommen und alles lernen, was für unseren Weg nötig ist, und uns in dieser Weise bewegen. Nun, in diesem Text spricht Krishna davon, dass wir die Segnung der Brahmanas unbedingt brauchen. Brahmanas sind Menschen, die im spirituellen Leben weit sind, die auf der Erscheinungsweise, die auf einer Ebene leben, die Ebene der Tugend in ihrem Leben, die also die wahr leben, wahr sprechen, wahr handeln, Brahmanas eben. Ihre Segnung sind sehr wichtig. In Indien weiß das jeder, dass man Brahman, die auf dieser Stufe ihrer Entwicklung sind, um ihre Segnung bittet. Zum Beispiel Srila Prabhupada wurde am laufenden Band um Segnung gebeten, weil jeder wusste, wenn er die Segnung gibt, dann dann geht es sehr gut voran. Und ich habe einmal zwei Brahmanen in unserer Bewegung gesehen, die sich um die Segnung bemüht haben, indem sie versuchten, von dem anderen den Fußstaub auf den Kopf zu nehmen. Aber der wollte das natürlich nicht hergeben. Und dann haben die gerungen und gerangelt, bis dem anderen ein Bein gebrochen wurde. Aua! Und das musste dann repariert werden. Das ist natürlich nicht die Art und Weise, wie man Segnung bekommt. Ich glaube, das ist irgendwie klar. Die haben das, ich glaube nicht, dass sie das böse gemeint haben. Das war einfach nur so ein bisschen sportlicher Austausch. Aber Segnung kriegt man eben nur, wenn man eine respektvolle Haltung einnimmt. Ich glaube, das ist klar. Nicht, wenn man dem anderen das Bein bricht. Oder wenn man das pushen will. Respekt ist ganz, ganz wichtig. Wir sehen das bei Yudhishthira, der auf die andere Seite geht und sogar die Leute, die gegen ihn sind, respektieren kann und sich von ihnen die Segnung holt. Der Respekt den Brahmanas gegenüber ist ganz, ganz wichtig. Die vedische Kultur beruht auf diesem Prinzip. Wir, in der vedischen Kultur fängt man einen Tag nicht an, ohne erstmal um die Segnung der Brahmanas gebeten zu haben oder der Eltern. Wir tun das in unseren Hare Krishna-Tempeln übrigens auch. Wir versammeln uns jeden Morgen zu einer Guru Puja, zu Srila Prabhupada, um unseren spirituellen Vater und Großvater um Segnung zu bitten. Wir sagen das ganz explizit. Durch deine Worte möchte ich, dass mein Bewusstsein gereinigt wird. So wichtig, dass das Wort unsere Bewusstseinsebenen reinigt. Denn entsprechend unseres Bewusstseins und nur entsprechend unseres Bewusstseins werden wir tätig. Wir werden doofe Handlungen machen, wenn wir ein unreines Bewusstsein haben. Wenn unser Bewusstsein jedoch durch von Segnung erfüllt ist und rein und klar ist, werden wir an diesem Tag mit spiritueller Kraft und wohltätig für andere tätig werden. Also auch wir haben das. Jeden Morgen berührt man die, gibt man Blumen und um die Segnung beten. Wir kennen das auch in unserer Kultur. Also das war jetzt auch bei den Segnungen von den Eltern zu erfragen, ist manchmal schwierig in unserem westlichen Kulturkreis, weil unsere Eltern hin und wieder ein grundsätzliches Verständnisproblem haben und nicht sehen, dass dem spirituellen Leben nicht die Wichtigkeit einräumen können, dass es hat. Und deswegen gehen wir manchmal zu unseren spirituellen Eltern und bitten die um Segnung. Großeltern und Devotees. Gut, ich möchte jetzt über die Segnung sprechen, nachdem ich so ein bisschen grundsätzlich gesprochen habe, über ein paar wichtige Menschengruppen. Ich fange mal bei einer Menschengruppe an, die unkompliziert ist, weil es sehr klar ist. Ich möchte ganz gerne bei den Brahmanas anfangen. Ihr wisst, nach der Schlacht von Kurukshetra wurde ein großes Rajasuya-Opfer von Yudhishthira Maharaj ausgeführt. Wisst ihr, was das ist, ein Rajasuya-Opfer? Da wird der Raja, der Kaiser, offiziell installiert und vor allen Dingen offiziell anerkannt. Nur ein Kaiser, ein wirklicher Weltenkaiser, kann ein Rajasuya-Opfer machen. Du könntest jetzt nicht ein Rajasuya-Opfer machen, selbst wenn du das Geld hättest dazu, weil dir würde die Anerkennung vielleicht nicht gegeben werden von der ganzen Welt. So, Yudhishthira gab jetzt dieses Opfer, machte dieses Opfer. Und wenn so ein Opfer gut ausgeführt wird, dann gibt es ein mystisches Zeichen am Ende, sagt das Mahabharata. Das heißt, eine Glocke, die in der Opferarena extra aufgebaut ist und angebracht ist, fängt an zu läuten. Ping, 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 ping. Ohne dass jemand die Glocke schlägt. Also, daran kann man sehen, wenn die Glocke von alleine bimmelt, zu Deutsch gesagt, oder klingt, ertönt, dann war das Opfer gut. Sonst, wenn sie schweigt, war irgendwas verkehrt und es ist nicht ein erfolgreiches Opfer gewesen. So, am Ende während dieses Rajasuya-Opfers, wissen wir aus dem Krishna-Buch, war Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes und wusch den ankommenden Brahmanas die Füße vom Staub frei. Er sagt am Anfang. Bhima war der Koch für dieses Opfer. Er war für die Beköstigung der Leute zufrieden. Und Draupadi war für den Empfang der Gäste zuständig. Oh, sehr schön, dass Sie da sind. Agastya Muni, Sohn Surishi, hier ist die Ehrenloge für die Sadhus, bitte dahin. Und so. So, am Ende, wo sich also die Pandavas die allergrößte Mühe gegeben hatten, guckten sie alle zu der Glocke. Und die Glocke schwieg. Was war jetzt verkehrt gelaufen? Yudhishthira fragte Krishna, hast du eine Ahnung, was wir verkehrt gemacht haben? Ja, sagte Krishna, ihr habt noch nicht die Vaishnavas geehrt. Ihr habt die Brahmanas geehrt, alles war gut, aber wir brauchen jetzt noch einen Vaishnava, den wir ehren müssen. Oh, kein Problem, sagte Bhima, das ging los und die ersten Devoti, den er fand, den nahm er, sagt, du musst jetzt mitkommen zum Opfer, wir wollen dich ehren, du kriegst ein gutes Mittagsmahl. Oh, ich bin überhaupt nicht hungrig, sagte der Vaishnava, so ein ganz demütiger, bescheidener. Nein, es ist wichtig für den Kaiser. Nun nicht argumentieren, Bhima nahm ihn mit. Draupadi hatte gekocht und der Vaishnava aß. Als er fertig gegessen war, schaute er auf die Glocke. Aber die Glocke schwieg. Yudhishthira sagte zu Krishna, warum schweigt die Glocke, o Vasudev? Jemand hat gegen den Vaishnava ein Vergehen gemacht, sagte Krishna. Und dann schaute er so mit den Augen lächelnd zu Draupadi. Draupadi errötete. Draupadi hatte eine Offense gemacht. Warum? Draupadi hatte extra alles gekocht, hat es in feinen Bowls aufgestellt, hatte die, der Vaishnava war jedoch ein einfacher Vaishnava, hatte die Bowls genommen, ausgeküpft und das alles zusammengematscht. Das ist so im Ayurveda die Vorverdauung. Ne? Man manscht das alles so zusammen. Draupadi sagt, nur habe ich so schön gekocht. Und der manscht die Prakoras mit den Dahl zusammen. Das geht nicht. Und fühlte sich einfach so als Köchin, einfach von der Köchin-Perspektive, die hatte gar nicht nachgedacht, fühlte sich einfach, ach schade, ne? Fühlte sich einfach schlecht als Köchin. Der Vaishnava war schon weggegangen. Bhima sagte, ja, ich hole ihn nochmal. Ja, aber tu es sehr respektvoll und sehr liebevoll. Und so, er ging dann zu dem Vaishnava hin und sagte, oh Vaishnava Mahashai, du müsstest noch einmal essen. Was, sagte der Vaishnava? So viel habe ich seit einem Monat nicht mehr gegessen. Ich esse vielleicht einmal in der Woche Sonst esse ich so ein paar Früchte und so, das wird so nebenbei erledigt. Also ein üppiges Festmahl, das schaffe ich nicht. Nein, sagte der Wiener wirklich und erklärte ihm dann, worum es ging. Und dann sagte der Weichner, wenn ich euch Pane was damit dienen kann, dann esse ich gerne nochmal. Ich habe mich aber überhaupt nicht verletzt gefühlt wegen Draupadi. Also, aber wenn es euch dient, gerne. Und dann ging er hin. Diesmal nahm er sich das. Und wieder tat er alles zusammen. Draupadi schaute mit Liebe und voller Freude ihm zu, wenn das deine Art ist, zu essen. Und dann aß er und dann Peng, Ling, 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 ging die Glocke los. Versteht ihr den Punkt? Segnungen sind so wichtig. Segnungen kommen immer dann von dem Herzen eines Devotees, wenn man ihn mit großer Freude, mit großer Achtung dient, wenn man ihn zufriedenstellt. Wir müssen das lernen, auch im Umgang miteinander. Ich weiß, wenn wir Vraj Kishore eine schöne Medanga aus Mayapur mitbringen, dann würde er uns bestimmt seine Segnung geben. Das ist mir irgendwie sehr klar geworden. Man sieht, wo Menschen ein Interesse haben, wo sie sich drauf, was sie für wichtig ist. Das sollten wir den Devotees gerne geben. Wir sollten den Devotees mit Respekt gegenüberstehen. Wir sollten niemals uns von dieser Kali-Yoga-Angewohnheit reinreißen lassen, dass wir Devotees mit Missgunst gegenüber sehen. Sehen wir mal, selbst Krishna, dessen Segnung wir letztendlich ja haben wollen, selbst Krishna sieht über die Fehler, die kleinen Fehler und auch die großen Fehler seiner Devotees, wenn es eben nicht Vergehen von den Devotees sind, die die machen, hinweg. Ich war einmal im Londoner Tempel und chantete vor Radha, wie heißt die, Gokulananda, Shishi Radha Gokulananda. Und ich saß, ich chantete all meine Runden da, ich saß also schon für eine Stunde da. Und in dieser Stunde sah ich, wie viele Leute vor Krishna traten, um seine Segnung zu bitten. Da kam der Hindu, der also unbedingt um Segen gefleht hat, dass sein Sohn die wichtige Examensarbeit besteht. Da kam ein Brahmachari, der um Segnung bat, seinen Ashram weiter aufrechterhalten zu können und sich losgelöst von materiellen Bindungen rein im Dienste Krishnas beschäftigen zu können. Und dann kam, gleich danach sah ich eine Mataji, die kam mit Tränen in den Augen. Ich wusste, das waren Liebestränen, man kennt das ja inzwischen als Prediger, wie was für Tränen da sind. Vielleicht hat die ja gerade Krishna gebeten, dass Krishna es ermöglicht, dass dieser Brahmachari, der gerade da war, doch jetzt endlich nachgibt und vernünftig wird und erkennt, dass es also ganz wichtig ist, zu heiraten und eine Familie zu machen. Und während man so saß, ich will das jetzt nicht langweilen, mit dem es wäre alles vorbeikam. Da kam irgendwann der Tempelpräsident mit Sorgenfalten runter und betete da zu den Dedis. War vielleicht ein schwieriger Anruf, den er gerade regeln musste. Und Krishna war die ganze Zeit auf dem Altar. Und ich kenne jetzt nicht so genau die Handstellung der Dedis, aber gerade bei Srimati Radharani hat sehr oft die Hand so. Habt ihr das gesehen? Das heißt, Segnungen werden gegeben. Und alle kriegen ihre Segnung von Krishna. Bei manchen Segnungen, bei manchen Dingen, um die Krishna, um die ein Devotee bittet, sagt Krishna, mein Devotee will materielle Dinge haben, aber weil er noch ein bisschen umwölkt ist, aber ich bin kein Narr. Ich werde den Devotee keine materiellen Wünsche erfüllen, oder wenn ich sie erfülle, werde ich sie so erfüllen, dass er aufhört, nach materiellen Dingen weiter zu streben und nur Hingabe für mich will. Aber Krishna ist bereit zu segnen. Krishna ist bereit dazu. Devotees sind in der Regel gütige Menschen, die bereit sind, anderen alles nur erdenklich Gute auf ihren spirituellen Weg zu wünschen. Und wir sind aus diesen Segnungen gemacht. Wenn die da sind, geht es sehr einfach in unserem spirituellen Leben. Wenn wir aber uns, entweder wir haben nicht gebetet um Segnung, oder wir haben keinen Respekt gegenüber den Devotees in unserem Herzen finden können, keine Achtung, dann kann es sein, dass uns eben der entscheidende Elan im spirituellen Leben fehlt. Da mögen wir uns bemühen, aber vielleicht auf Sankirtan, aber einfach, es gehen keine Bücher raus. Ihr kennt vielleicht diese Magie, man ist da und das hat immer geklappt, aber heute klappt es nicht. Oder wir bemühen uns, irgendetwas zu arrangieren, aber alles geht fehl. Also wir wollen A und immer kommt B dabei raus, nicht? Weil eben keine Segnungen da sind in unserem Leben. Deswegen ist es für einen Devotee von ganz unverzichtbarer Wichtigkeit, um Segnung zu bitten. Im Srimad Bhagavatam wird darauf hingewiesen, von keinem Geringeren als Brahma, dem spirituellen Meister aller Vaishnavas, also unserer Linie. Brahma ist vor diesem schwierigen Akt der Schöpfung. Dieses Universum ist noch nicht da, ist noch nicht konstruiert und Brahma soll jetzt ein Universum schöpfen. Wisst ihr, was er tut? Er betet erstmal. Er betet Krishna um seine Segnung, um seine Barmherzigkeit von ihm zu bekommen. Denn er weiß, erst dann kann ich diese schwierige Aufgabe erfüllen. Ohne die Segnung, ohne die Mercy geht es nicht. Prabhupada hat einmal Shivananda, ein Devotee in Hamburg, gebeten. Shivananda hat er gesagt, bete zu Krishna, dass in meinem Leben alles gut vorangeht. Shivananda, Prabhu, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, hat gesagt, Prabhupada, ich weiß nicht, ob das klappen wird. Du bist Prabhupada und ich bin, wer immer ich bin. Nein, sagte Prabhupada, Krishna wird auf dein Gebet hören, denn du bist ein Vaishnava. Das hat Prabhupada so empfunden. Ich finde, es würde diesem Lila ungerecht sein, wenn wir sagen würden, ja, Prabhupada hat das in seiner Demut so gesagt. Natürlich, das ist richtig. Aber Prabhupada hat es so empfunden, nicht, dass er die Segnung der Devotees und die Segnung Prabhupads, Krishnas brauchte. Sehr oft wurde Prabhupada gefragt, was das Geheimnis seines Erfolges war. Ihr müsst euch mal vorstellen, gerade auch aus indischer Sicht, ist das schon ein unglaubliches Ereignis, ein historisches Ereignis, was Prabhupada herbeigeführt hat. Natürlich, wir sind manchmal in unseren Tempeln und wir sehen all die Schwierigkeiten, die da sind, aber nichtsdestotrotz ist ein internationales Netz von Vaishnavas da, über die ganze Welt verbreitet, mit vielen Tempeln. Du kannst praktisch in fast jede Großstadt gehen heutzutage, Und du kannst auch einen Tempel finden, wo du Prasadam kriegst und die Votis antreffen kannst. Und Prabhupada wurde gefragt, woran liegt denn das, dass du das machen könntest? Und Prabhupadas Antwort war, es ist die Segnung meines spirituellen Meisters, hat nichts mit mir zu tun. Diese Segnung, liebe Devotees, die sollten, das ist wirklich die Notwendigkeit, die wir haben, das Bedürfnis. Wir haben heute über diesen Vers gesprochen, dass solange man sich in der Welt der Namen aufhält, sollte man sich nur um das Mindestmaß der zum Leben notwendigen Dinge bemühen, weil eben diese anderen Dinge nur, oder diese materiellen Dinge lediglich ein trügerisches Glück verschaffen. Aber ich denke, das Mindestmaß, was wir brauchen, ist Segnungen. Mit Segnungen fallen uns viele Dinge im Leben zu. Ohne Segnungen ist es sehr oft ein Kampf. Krishna, Krishna, Krishna. Gut, damit bin ich an meine zeitlichen Grenzen gekommen. Es ist 9:10. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesem Thema? Ja, wie heißt du?
Babru.
Toll. Es gibt verschiedene Arten von Astrologie. Und wiederum in der Astrologie gibt es drei Ereignisse. Dinge, die eintreten werden. Dinge, die wahrscheinlich sind, dass sie eintreten. Und Dinge, über die man nichts sagen kann. Es gibt wirklich Dinge, die Astrologie eintreffen können. Wie der Wetterbericht. Es gibt im Wetterbericht auch Dinge. Du weißt einfach, manchmal weißt du es, morgen regnet es. Das kann man so sehen. So gibt es in der Astrologie auch Dinge, die klar sind. Ein guter Astrologe kann das so wirklich sehr, sehr klar vor sich sehen. Nun, das sind erstmal drei Phänomene, über die sich die Astrologie auslässt. Viele möchte gerne Astrologen, möchte am liebsten sagen, dass alles so ganz klar ist, aber das ist nicht so. Da gibt es richtig Sanskrit-Begriffe für diese Sachen. Nun möchte ich, nachdem ich das gesagt habe, möchte ich über deine Frage noch anders beantworten. Es gibt zwei, nur für einen spirituellen Menschen heißt es vom Parashramuni, das ist der Vater Vyasadevs, der den Parashahora Shastra geschrieben hat, ein wichtiges Werk über Astrologie. Für einen spirituellen Menschen ist es nicht üblich, die vorhersagende Astrologie zu machen, predictive Astrologie, was in der Zukunft geschieht. Das ist für einen spirituellen Menschen nicht üblich, also für besonders Sannyasis und auch Brahmacharis sind da nicht so drin, weil sie ihr Leben nach ganz anderen Gesichtspunkten, nämlich nach Krishnas Barmherzigkeit, einordnen. Wie Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, der hat über diesen Begriff gesagt, wenn Krishna will, geschieht geschieht dies so oder geschieht dies anders. Das ist eine typische Aussage eines spirituellen Menschen. Für Grihasthas wiederum mögen, da mag es manchmal praktisch sein, über Sachen, die mit den Kindern zusammenhängen oder Berufsentwicklung und so. Da kann man diese Dinge schon ein paar Anzeichen finden. Aber für so Brahmacharis, Sannyasis, die sich ganz auf Krishna verlassen, ist es nicht gut, Predictive Astrology zu machen. Und auch die Grihasthas, die in ihrem spirituellen Leben sich ganz auf Krishna verlassen, die also diesen Weg als den für sie wichtigen Weg oder richtigen Weg ansehen, die werden nicht so sehr in die Predictive Astrology, die Vorhersagen der Astrologie gehen.
Müssen die nicht gehen, also dürfen die doch das machen? Oder das geht einfach nicht so?
Ja, es kommt anders. Wenn einer Krishna hingegeben ist, entwickelt sich sein Leben anders. Also ich habe das bei mir gesehen. Ich hätte mit, ich glaube so um die 30 Jahre sterben müssen nach meinem Horoskop. Ich habe einen sehr großen Hammer drin. Ja, und ich war auch in dieser Zeit unglaublich. Also ich habe eine lebensbedrohliche Sache erlebt, eine Operation, die nicht gut gelaufen ist. Und, aber ich bin noch da. Mir geht es einigermaßen. Also, Predictive Astrology machen Spiritualisten nicht so. Weil sie sich ganz auf Krishna verlassen. Natürlich für bestimmte Kleinigkeiten. Ihr wisst, Srila Prabhupada hat zum Beispiel für gute Reisetage hat er Astrologie verwandt. Sieh mal, zum Thema Astrologie hängt es eigentlich nicht so mit der Vorlesung zusammen. Das ist eine, wenn es ein guter Astrologe ist, eine sehr wichtige und wertvolle Wissenschaft. Es wird als der König der Wissenschaften betrachtet in den Vedas, weil, sagen wir mal, da kann man sehr leicht rausfinden, was einfach ist. Warum soll man immer gegen den Strom schwimmen? Nicht? Da kann man sagen, oh ja, dies, da wird das ein. Man kann sich auch ausrüsten, okay, da kommt was in der Zukunft in meinem Leben. Am besten, sagen wir mal, am besten ich rüste mich ein bisschen. Wie jemand, der weiß, der Winter kommt, dann tut er halt die Äpfel einlagern. Nicht? Aber ein spiritueller Mensch zieht es vor, sich von Krishna abhängig zu machen. Ich will noch mal sehen, ob andere Fragen da sind. Wir können uns gerne heute, ich bin heute den ganzen Tag über Themen unterhalten, die für euch von Interesse sind. Aber sonst kommt so der Schwerpunkt, ich hatte eigentlich einen wichtigen Punkt, über Segnung zu sprechen. Und wenn wir jetzt nur über Astrologie sprechen, geht das plötzlich weg, dieser Punkt. Ja, Ramani?
Wenn man über Segnung redet, ist immer das Verstehen jetzt, also wahrscheinlich nicht, aber nur diese formelle Art, wo man zu jemandem kommt und sagt, der gibt mir diese Segnungen und der andere macht so. Und dann geht das auch darum, einfach sich bemühen, ständig für die Devotees irgendwas Nettes zu machen oder zu sagen und ohne, dass das jetzt diese Absicht ständig da ist. Und ist das auch schon eine Art von Segen, wenn du einen Devotee zu Blüten stellst und er, weiß nicht, sagt dann was Nettes zu dir zurück oder auch nicht. Ist das schon eine Art Segnung?
Ja.
Und das immer dieses direkte Weg anschlagen.
Ja. Dir geht es jetzt um die Frage, glaube ich, ja, Segnungen sind anscheinend sehr wichtig. Wie kriege ich die jetzt? Wie macht man das? Segnungen kommen dann, wenn wir eine respektvolle Haltung, eine untergeordnete Haltung annehmen. Und natürlich ist ein Symptom dieser untergeordneten Haltung, dass wir Dienst ausüben zu einem anderen Menschen, zu Devotees, dann fließt das aus deren Herzen hervor. Das kann man sehr, sehr leicht merken in einer Situation, wo man ein älterer Devotee ist. Ich habe das mal wirklich beobachtet bei meinen Gottbrüdern und Ich war mal mit Indra Dyumna Maharaj jetzt vor einiger Zeit zusammen. Und der hat zwei Schülern, an denen dieses ganze polnische Predigen, was der macht, hängt. Ich glaube, ihr alle wisst, Maharaj gibt, also predigt in einem riesen Stil den ganzen Sommer herum, macht ein Zelt nach dem anderen und macht also Kulturprogramme, wo so bis zu 5000 Leuten pro Abend kommen. Stellt euch das mal vor. Und in Woodstock, ich weiß nicht, ob ihr auch mal da war, das ist ja, hört ja alles auf, das ist ein Zelt wie ein Fußballfeld, voll mit Leuten, im Woodstock-Festival, die einfach chanten und tanzen und so weiter. Und Maharaj predigt sehr gerne und ich frage ihn immer, wie machst du das, wie geht das? Ich mache gar nichts, ich habe einfach ein super Team von Devotees, die das machen. Und ich habe jetzt diese Devotees gesehen. Es sind diese, die diesen Hardcore-Arrangement machen, also die diese riesen Town Halls mieten, die von der Stadt den Marktplatz kriegen, wo sie den Zelt aufbauen. Das sind halt zwei Matajis. Die sind so ermächtigt, die könnten selbst in ein tagendes Kabinett der polnischen Regierung reingehen und dann sagen, wir müssen jetzt das arrangieren, können Sie da Ihre Bewilligung geben und die werden das machen. Und ich habe einmal in der Dunga Maharaj gesagt, wir haben gesehen, wie er diese Devotees empfangen hat und ich habe einfach gemerkt, da kommen so viel Blessings aus dem Herzen von unserem Maharaj zu diesen Devotees, nicht jetzt nur diesen zwei, sondern diesen Devotees, die Service machen. Das hast du richtig gespürt, das ist so richtig außen durch den Raum gegangen. Es kommt durch Service einfach. Oder wenn anderen Devotees, also wenn du Devotees einen Dienst machst und jetzt gegenüber machst, dann spürst du sofort die Blessings der Devotees. Deswegen als Haushälter zum Beispiel, laden wir die Devotees manchmal ein zu uns nach Hause und beköstigen die. Und dann spürst du einfach, du weißt genau, du tust das Richtige. Die sitzen da und sind total gut drauf, frasanieren wie die Weltmeister. Und dann danach, wenn die dann weg sind, weißt du, jetzt sind die Blessings gekommen. Man spürt sie einfach leicht und man spürt sich erhoben. Es geht darum, diese respektvolle Haltung einzunehmen, die sich, wenn du Segnung haben möchtest, die sich durch Dienst natürlich manifestiert. Also der Dienst ist ein Ausdruck dieses Respektes, den man hat. Also da, ich glaube, jeder Devotee ist sehr, weiß nicht, wie dir das geht, wenn jemand zu dir kommt, normalerweise die vielleicht und sagt, Ramani, gib mir deine Sicht, und dann denkst du, oh Gott, wie soll ich das machen jetzt? Das geht jedem Devotee so. Nicht? Wie soll man das machen? Kennt ihr das, dass Leute zu euch kommen, gib mir deine Sicht und ja, also, ich will ja, aber wie soll ich jetzt so machen? Also, das wird höchstwahrscheinlich nicht funktionieren, wenn ich jetzt so mache. Es sind einfach die guten Wünsche, also was ich immer sage, wenn die Devotees zu mir sagen, gib mir deine Segnung, dann sage ich, also ich glaube nicht, dass ich besonders viele Segnungen geben kann, aber ich kann gerne für Krishna beten. Und das ist schon für die Devotees, also wenn ein anderer Devotee für uns betet bei Krishna, dann ist das schon eine Segnung im Leben. Ne? Also das mache ich immer, wenn mich jemand um Segnung fragt. Also so mich dahin zu stellen, komme ich mir vor wie der arrogante Boxer Muhammad Ali oder Cassius Clay. Nicht? Da kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Aber indische Sadhus machen das oft und die leben in der Kultur, für die ist das dann auch okay. Ein indischer Sadhu wird euch dann so zu euch sagen, Blessings. Und dann ist das für den okay, aber für ich empfinde das halt nicht so. Deswegen mache ich das auch nicht. Können ja wie halt.
Weil du gerade hat es gesagt, wenn manchmal die Ergebnisse nicht so kommen, wenn die Bücher nicht so rausgehen oder was in der Art, dass dann die Blessings fehlen. Aber muss das immer der Fall sein, oder kann es teilweise sogar wirklich sein, dass die Blessings da sind und deswegen man trotzdem keine Blessings
hat? Ja, ja. Das ist nicht immer richtig zu sagen. Wenn etwas nicht so funktioniert, heißt das wahrscheinlich, dass die Blessings nicht da sind. Das kann man nicht generell sagen. Das ist nicht richtig. Manchmal, wie wir wissen, Krishnas Segnungen sind manchmal so, dass er alles wegnimmt, sodass man nur bei ihm Zuflucht sucht. Ja, sagt er in diesem berühmten Vers, den Srila Prabhupada so oft zitiert hat. Komme jetzt gerade nicht drauf ins Sanskrit. Wenn Yasya Manugrinami Harishitatanam Shanai, wenn Krishna jemand besonders segnet, mag es sein, dass er ihm erstmal alles wegnimmt, weil dann dieser Mensch eben nur noch zu Krishna geht. Dann ist nichts mehr zwischen ihm und Krishna. Ja. Gut, dann würde ich jetzt mal hier die Vorlesung beenden. Ich möchte noch mal sagen, ich habe mir heute normalerweise den ganzen Tag in Berlin mache ich Kartikvrata und abends dann begrüße ich Leute bei mir und predige zu denen. Ja, aber ich habe mir heute den ganzen Tag Zeit genommen. Ich bin hier im Tempel, werde also nicht weggehen. Wir haben auch heute Abend noch ein Abendprogramm. Wann fängt das eigentlich an? 17 Uhr, gut. Ich finde das toll, dass ihr nicht alle so... Das ist ja in Berlin, das finde ich ganz toll, diese Art. Wir fangen nicht mehr so spät an, nicht? Damit wir nicht bis um 2 Uhr nachts unterwegs sind, nicht? Also das finde ich ganz toll. Die Leute kommen trotzdem, oder?
Ja.
Die kommen wollen, ne?
Ja, also viele, die zum Samstagsfest, die gehen dann danach noch auf Party.
Ach so, kommen die sogar ganz gelegen in dem Sinne. Ja, ja, toll. Also zu der Party sage ich jetzt mal nichts, aber dass es um 17 Uhr anfängt, finde ich gut. Oh, gut, gut, gut. Oh, Berlin, als wir hier waren, wir waren nicht so weise. Wir hatten um 19 Uhr angefangen mit der Aretik und dann singt man hier noch das und hier singt man noch ein bisschen länger und dann ging es um 20 Uhr ging das Predigen los. Irgendwann so um 10:30 haben die Leute hier Prasada gekriegt und dann saß man so gemütlich zusammen und dann war es schon wieder 12 Uhr hoch und dann, bis man dann so langsam in den Federn lag, war es 1 Uhr und dann hat man sich gewundert, dass morgens kein Sadhana möglich war, weil man spät aus den Federn kam und dann war man schon mitten im Tag drin und dann ging es schon, und wo waren die unten? Und dann musste man morgen Programm. Sehr weise. Also es ist eine unglaublich gute spirituelle Atmosphäre hier. Ich habe zuerst gedacht, Krishna-Keller, oh no, düster, dunkel, kalt, Fußkälte und so habe ich gedacht. Aber das ist super, also es ist wirklich Krishnas Gnade. Liegt auch unglaublich günstig, also als ich herkam. Wirklich toll, was Krishna euch gegeben hat. Passen unendlich viele, also nicht unendlich viele Leute, das ist vielleicht ein Problem, aber auf der Treppe können noch Leute sitzen und zur Not kann man noch das Fenster aufmachen, dann können die alle durch im Sommer durch das Fenster hören, wenn man so ein bisschen Lautsprecher macht. Toll. Gut, dann Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Go Premanandi, Hari Hari Bo.